Herzlich willkommen zum Podcast Seelische Wundheilung, dein Podcast rund um das Thema Narzissmus, dysfunktionale Beziehungen und toxische Systeme und wie du aus dem Ganzen aussteigen kannst, zu deiner Erkenntnis kommst und auch in deine Heilung kommst. Herzlich willkommen zurück zum Podcast Seelische Wundheilung. Ich wünsche dir gleich mal einen wunderschönen Sonntag und wir machen weiter mit der zweiten Staffel zum Thema physische und psychische Folgen durch narzisstischen Missbrauch und emotionale Gewalt. Ich habe mir wieder einen Gast eingeladen und zwar die liebe Christina Diamantis. Sie ist Paartherapeutin, spezialisiert auf narzisstischen Missbrauch und wir sprechen heute nochmal über die Folgen.
Kommen.
Hallo liebe Karin, ich grüße dich. Freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich freue mich, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Ich habe den Zuhörern schon gesagt, du bist Paartherapeutin, spezialisiert auf narzisstischen Missbrauch und hast da auch relativ viel Erfahrung auch mit Klienten. Und da wollte ich gleich zur ersten Frage kommen und zwar, was sind denn so die häufigsten Folgen, physisch und psychisch, die du miterlebst?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Folgen von diesem narzisstischen Missbrauch und der seelischen Gewalt ganz oft Symptome von posttraumatischer Belastungsstörung sind. Mhm. Also Depressionen, eine innere Leere, Schlafstörungen, eine sehr allgemeine Gereiztheit und Angespanntheit, ja. Und man muss halt einfach auch sagen, dass diese Belastungsstörungen ganz oft nach diesen traumatischen Erlebnissen oder nach dieser traumatischen Beziehung erst im Nachhinein entstehen. Gerade in der Entzugsphase, ja, gerade in dieser Trennungsphase kommen diese ganzen Symptome noch verstärkter zum Vorschein, weil man muss sich vorstellen, in der Beziehung selbst, ne, leidet man auch, aber da ist unsere Psyche ja auf den Überlebensmodus gepolt, ja. Das heißt, in der Beziehung selbst nimmt man diese Anzeichen gar nicht so häufig wahr. Ganz natürlich oft auch, weil wir generell, glaube ich, ein Defizit am Bewusstsein haben, was psychische Gewalt einfach ist. Und von daher ist es nicht richtig zu deuten und auch nicht wirklich greifbar für die Betroffenen.
Ja, ganz genau. Genau. Merkst du auch, also ich bin ja eher spezialisiert auf Familiendynamiken und auf elterlichen Narzissmus, merkst du selber, wenn Betroffene zu dir kommen, die gemeinsam mit dem toxischen Part Kinder haben, wie sich das auch auf die Kinder überträgt?
Aber ganz klar, ganz natürlich, ja. Und das ist immer sehr, sehr erschreckend. Also es ist schon schlimm genug, dass man diese Missbrauchsgeschichten natürlich hört, was immer, ja, etwas mit einem macht, insbesondere dann natürlich auch, wenn Kinder mit im Spiel sind. Kinder werden sehr oft instrumentalisiert, um Macht und Kontrolle weiterhin auszuüben über die Mütter. Ja, ja. Kinder sind sehr oft traumatisiert, können natürlich entsprechend des Alters auch nicht reagieren, weil auch die Kinder diese subtile und schleichende psychische Gewalt nicht wahrnehmen und nicht deuten können. Das heißt, sie können das nicht verarbeiten. Sie empfinden das auch als normal. Sie fühlen zwar ja, dass etwas nicht stimmt oder dass es sie belastet, sie können es aber dennoch oft nicht, auch im Jugendalter, nicht als solches begreifen, geschweige denn dem irgendwie Ausdruck verleihen oder das in Worte fassen. Ja, das fällt ja schon Opfern, Betroffenen in der Beziehung sehr schwer, das zuzuordnen. Da kann man sich vorstellen, was das mit Kindern macht. Und bei Kindern ist es häufig so, dass die Symptome dieser Belastung, dieser Beziehungsdynamik, die auf sie abfährt, auch dieselben sind wie eine posttraumatische Belastungsstörung.
Ja, also ich habe auch beobachtet, dass dieser Kreislauf, der ja ganz, ganz früh startet bei betroffenen Kindern, dass sich der bis ins hohe Erwachsenealter zieht. Also meine älteste Klientin ist weit über 70 und man nimmt das wirklich mit. Und ich glaube einfach auch, vielleicht stimmst du mir dazu, das ist auch so ein transgenerationales Trauma. Also wir geben das ja weiter. Quasi wenn wir jetzt ein toxisches Elternteil haben oder vielleicht sogar beide eine toxische in einer toxischen Situation sind, dass Kinder das ja übernehmen und irgendwann trennt sich das halt quasi in die Opferrolle oder in die Opferrolle mit eigenen narzisstischen Anteilen. Ja? Also im Prinzip ist ja das ein Kreislauf, der über Generationen dann weitergetragen wird.
Also ich stimme dir in Teilen zu bezüglich der Generationen. Ich glaube, dass Narzissmus und sehr viel tiefgreifender manifestiert ist als solche in unserem System, nämlich im Patriarchat, ja. Wenn wir uns natürlich und wenn wir uns natürlich die Konditionierung und die Sozialisierung der verschiedenen Generationen ansehen. Und ich möchte auch noch ganz kurz darauf zu sprechen kommen, dass du gesagt hast, deine älteste Klientin ist weit über 70. Ich habe in den letzten Monaten auch vermehrt Klientinnen, die weit über 70 sind, die 30, 40-jährige Ehen hinter sich haben und erst jetzt realisieren, was dieser Missbrauch mit ihnen gemacht hat, beziehungsweise dass das Missbrauch war, was sie erlebt haben. Und das ist sehr, sehr erschreckend, zu sehen, wie viele Generationen wir schon mit dieser Gewalt, dieser versteckten Gewalt, mit dieser keinen Namen gebenden Gewalt. Mittlerweile wissen wir natürlich, wo wir diese Formen der Gewalt, es gibt ja ganz verschiedene Gewalten, zuordnen können. Es resultiert meines Erachtens nach einfach auch aus dem Narzissmusbild und die dazugehörigen Merkmale. Ich glaube, dass Narzissmus die Grundlage von jeglicher Ausübung von Gewalt ist, ne? Weil es grundsätzlich das Fehlen an emotionaler Empathie ist und auch die fehlende Selbstreflexion.
Ja, auf alle Fälle. Es trifft halt wirklich, man muss von vielen Seiten betrachten und ich sitze oft wirklich, ich schreibe ja gerade mein Buch fertig und ich sitze oft wirklich, wenn man so verschiedene Seiten beleuchtet, das ist ganz interessant, wenn man sich selber dann immer wieder noch on top erwischt dabei, das könnte noch sein und das kann es noch sein und das passt gut dazu. Und wie du richtig sagst, wenn man sich dann Klienten anschaut, die weit über 70 sind, die 30, 40, 50 Jahre Ehe hinter sich haben, mit viel Gewalt, emotionaler Gewalt, psychischer Gewalt, Grausamkeiten und die dann auch noch aus einem Elternhaus stammen, ja, wo sie das auch miterlebt haben.
Ja.
Diese Realisation kommt ja auch erst in unserer Generation. Also ich habe mit Leuten gesprochen, die sind 20, die sind 40, die sind 70 und diese Realisation kommt jetzt erst raus. Also wie ich mich damit beschäftigt habe, es war vor 2013, habe ich begonnen, mich damit zu beschäftigen, da gab es zwei Webseiten. Ja, also da gab es gar nicht viel
Ja.
mehr. Eine Handvoll Bücher auf Englisch.
Ja,
Und das
genau.
kommt jetzt, erst so richtig raus. Und ich bin froh, dass sich so viele dieser Aufklärung auch annehmen, weil ich merke immer wieder, ob bei Followern oder wenn ich Klientenanfragen habe, dass die Menschen noch gar nicht in diesem Bewusstsein sind, was eigentlich wirklich passiert. Und ich glaube, das merkst du auch ganz stark, ne?
Ja, ich merke das sehr stark, gerade was ich auch vorhin schon erwähnt habe. Viele Klientinnen erzählen mir ihre Geschichte. Ich schreibe natürlich auch immer fleißig mit, obwohl, wenn man sich meine Aktenlage ansieht, ist diese Geschichte tatsächlich inhaltlich immer wieder eins zu eins. Ja. Wir reden hier natürlich auch aus psychologischer Sicht, das wirst du wissen, von einem Verhaltensmuster, ja, einem wiederkehrenden Verhalten, einer Ausdrucksweise, die einfach Kontinuität und Beständigkeit hat, ja. Und da fällt immer wieder auf, dass die Klientinnen zum Beispiel die Dinge, die passieren oder die gesagt werden, gar keiner Gewalt zuordnen. Ich hatte eine Klientin, also nicht nur eine, aber jetzt wieder sehr aktuell, die mir zum Beispiel berichtet hat, dass wenn sie mit ihrem narzisstischen Partner gestritten hat und sie im Auto waren, dass er unheimlich gefährlich gefahren ist. Ja, gefährlich meine ich, wir kennen das alle, viel zu schnell, die Kurven geschnitten, unachtsam überholt, ja, was meine Klientin natürlich in Angst und Schrecken versetzt hat. Und das ist eine lebensbedrohliche Lage. Und das ist, zählt definitiv zur körperlichen Gewalt, zur physischen Gewalt. Wenn dich jemand einer lebensbedrohlichen Lage, wo dein Leben gefährdet ist, aussetzt. Genauso wie das Einschlagen neben dir, du bist an der Wand in einem Konflikt mit deinem Partner, der Partner schlägt neben dir mit der Faust in die Wand, zählt das zur körperlichen Gewalt, weil einfach auch dein Körper, dein Sein und deine Präsenz in dem Moment bedroht ist. Und da ist es ganz oft so, dass ich sage, aha, also hatten wir auch körperliche Gewalt. Nein, nein, geschlagen hat er mich nicht. Und dann beginnt die Aufklärung, welche Aspekte und welche Handlungen eigentlich dazugehören.
Ja, das ist ganz wichtig, dass du das sagst. Und ich glaube, das bedarf sogar irgendwann einen eigenen Podcast, eine eigene Folge. Diese Grenzen, wann beginnt Gewalt? Ich habe ja gestern oder vorgestern einen Post erst verfasst zum Thema Mobbing. Und man sieht einfach, dass die Menschen überhaupt nicht realisieren, wo Gewalt beginnt und wo es eine Meinung ist. Also ich habe gepostet, was halt ein Mobber so empfindet, warum er das tut. Und da kamen sofort, ich bin sogar bedroht worden per Privatnachricht, und da kamen sofort, naja, wenn ich meine eigene Meinung nicht mehr sagen darf, naja, aber eine eigene Meinung schließt nicht gleich ein, dass ich jemanden mobben darf. Das sind zwei Paar Schuhe. Und so ist es bei der physischen Gewalt einfach auch. Nur weil ich jemanden nicht schlage, bedeutet das nicht, dass es nicht Gewalt ist. Ja, wie du richtig sagst, wenn jemand mit 180 am Klippenrand fährt mit mir und ich Angst habe und ich das nicht möchte, dann ist das eine Gewaltausübung über mich, eine Macht sozusagen.
Aber natürlich, und gerade in Zeiten von Social Media, ja, wo sich Menschen ganz oft hinter Fake-Profilen verstecken und somit natürlich auch die Hemmschwelle, etwas zu posten, einen missbräuchlich demütigenden, kritisierenden, verletzenden Kommentar, ist natürlich auch groß. Da wird auch die Plattform gegeben, ja, so zu agieren, ohne dass da eine Konsequenz dadurch befürchtet werden muss oder dass man mit einer Konsequenz damit rechnen muss. Und das ist erschreckend, weil eben Mobbing tatsächlich unter psychische Gewalt fällt. Ja, und wenn man sich mal so ein paar Statistiken ansieht, ja, wo Stress und demzufolge auch Depressionen entstehen, habe ich erst letztens gelesen, zu über 70%, ja, erfolgt Stress und Depressionen nämlich nicht nur aus Beziehungen, sondern auch vom Arbeitsplatz. Und da ist natürlich das Thema Narzissmus auch ganz, ganz groß und ganz weit verbreitet. Also es gibt, vielleicht ganz interessant auch für die Zuhörer, die weltweit größte Studie über Narzissmus in Chefetagen, die war in der Harvard Business letztes Jahr, also 2021, in der April-Ausgabe. Und da wurde eben auch so ein bisschen erklärt, was am Arbeitsplatz, wie viele Menschen Positionen besetzen, die narzisstische und psychopathische Züge haben und demzufolge natürlich auch die dementsprechende Gewalt auf Mitarbeiter ausüben.
Ja, das ist auch sehr spannend, ja, das stimmt. Also da, ich habe auch immer wieder Anfragen zum Thema, was mache ich bei hochnarzisstischen oder verdeckten Narzissmus im Kollegium oder eben auch in der Chefetage. Das ist so weit verbreitet und da muss man wieder sagen, ja, wo Macht ausgeübt werden kann oder wird, da ist eben dieser Narzissmus leider Gottes nicht sehr weit. Ja, also gerade wenn Menschen das ausüben möchten, weil es kommt immer darauf an, ja, möchte ich meine Macht so ausüben oder nicht? Das entscheide ja ich. Aber in den meisten Fällen kommt es den Leuten halt sehr gelegen, dass sie dann dieses Machtspiel missbrauchen, sage ich jetzt mal. Ganz kurz kommen wir noch darauf zurück zur posttraumatischen Belastungsstörung als Folge und die Depression. Wie häufig kommt denn das bei dir vor? Was würdest du schätzen bei deinen Klienten? Wie oft kommt das vor? Und kannst du vielleicht so ein paar Punkte auch aufzählen, wie die Zuhörer das für sich herausfinden können, ob sie an posttraumatischer Belastungsstörung leiden und wie sich so eine Depression äußern kann? Weil ich weiß, es ist ein großes Thema, aber viele wissen gar nicht, dass sie eine Depression haben, weil sie auch die Zusammenhänge gar nicht kennen.
Gar nicht kennen. Also grundsätzlich muss ich sagen, dass jede Frau, die zu mir kommt, die unter narzisstischer Beziehung, / Gewalt gelitten hat, mehr oder weniger von diesen Symptomen betroffen ist. Also ich würde sagen, die Symptome im Detail, also so die Hauptsymptome, sind natürlich dieses unwillkürliche Erinnern und Wiedererleben des Traumas, ja, diese Flashbacks. Dann natürlich auch die Vermeidung und die Verdrängung des Geschehens. Ja, das ist so, man möchte sich natürlich nicht daran erinnern und dennoch erinnert man sich daran, weil es natürlich in der Psyche arbeitet, dementsprechend erlebt man diesen Missbrauch auch immer wieder. Vergesslichkeit, Schlafstörung, Angst, eine innere Leere, ein Infragestellen der eigenen Wahrnehmung, man traut also seinem Gefühl nicht mehr. Bluthochdruck zum Beispiel, ganz oft. Leider auch sehr oft Suizidgedanken, muss man dazu sagen. Und ja, das ist, glaube ich, das sind so die Hauptsymptome, die ich erlebe in meiner Praxis. Panikattacken, ne? Kommt doch, fällt mir auch noch gerade ein. Ja, Schwindel, Herzrasen, Schweißausbrüche, Atemnot, Zittern. Ne? Und viele Frauen, gerade in der Entzugsphase, also gerade kurz nach der Trennung, wenn die ein paar Tage her ist und diese Entzugserscheinungen eben kommen, dann haben wir auch oft diese, wie soll ich das beschreiben, eine Schwere in der Brust, ein Schmerz, den sie körperlich gar nicht an eine bestimmte Stelle zuordnen können. Das ist mir gerade noch eingefallen, das höre ich auch sehr häufig.
Das sind eigentlich auch diese Klassiker, die ich immer höre. Und noch, was ich noch ergänzen kann, ist ein Kloß im Hals. Also der Kloß im Hals kommt auch sehr, sehr häufig vor. Dieses Zugeschnürtsein, Schlafstörungen sowieso. Und ich glaube, es ist auch sehr häufig so diese Angstproblematik. Panik, wie du richtig gesagt hast, und Schwindel. Aber auch einfach manchmal Angst rauszugehen. Die Angst, okay, diejenige steht jetzt vor der Tür. Dieses Angstmachen, dieses sich nicht weggehen trauen. Oder dann eben auch mal wieder Sozialkontakte knüpfen oder alte Freunde zu treffen. Ja, also diese Angst ist ja wirklich allgegenwärtig, ne, von Betroffenen. Ja,
total. Natürlich diese generalisierte Anspannung, ne, führt dann auch demzufolge dazu, dass man sich isoliert. Ja, es ist eine leichte Reizbarkeit, eine unverhältnismäßige Wutausbrüche, ja, die man auch nicht zuordnen kann gegenüber Freunden, den eigenen Kindern, Familie, Verwandte. Ja, und sobald das einem natürlich bewusst wird, scheut man dann natürlich auch die sozialen Kontakte, weil man natürlich merkt, mir geht es nicht gut, andere leiden darunter, was gar nicht die Absicht und gar nicht die Intention der Betroffenen ist, ne, sondern ein völliges natürliches Verhalten und eine völlig natürliche Folge von diesem Missbrauch. Absolut, ja. Absolut. Ja.
Was so als Notfallpaket, also was ratest du jemandem, der sich gestern frisch getrennt hat und vielleicht auch nicht gleich bei dir oder sonst einen Termin bekommt? Das ist ja oft eine sehr lange Wartezeit auf Termine für diverse Therapien.
Richtig.
Was ist so ein Notfallkit? Was würdest du, so 5 Punkte, was würdest du raten, was jemand machen kann, der ganz frisch getrennt ist und einfach gar nicht weiß, wo hinten und vorne ist?
Ich bin ein großer Fan von paradoxen Interventionen. Das heißt, ich würde in erster Linie den Klienten dazu raten, diesen Schmerz aufzugreifen, dem Raum zu geben und auch Zeit. Was ich konkret damit meine, ist, wenn dir nach Weinen zumute ist, dann weine. Jede Träne, ja, ist ein Ausspülen des Giftes, des Kummers, des Schmerzes. Also man darf sich diesen negativen Gefühlen und diesem Schmerz ruhig hingeben. Ich halte das für sehr heilsam. Mhm. Ich bin auch dafür, dass man sehr viel schläft, dass man gerade auch Mütter, die natürlich dazu neigen, dennoch funktionieren zu müssen und auch zu wollen, um für ihre Kinder da zu sein, sollen sie sich Freiräume und Zeiten erschaffen, wo ihre Seele und ihr Körper einfach Ruhe bekommt. Also wenn es der Mittagsschlaf ist, wenn es nochmal nachmittags ein Nap sein soll, dann bitte tut das. Sprecht mit Menschen, denen ihr zu 100% vertraut, die kein unbewusstes oder bewusstes Victim-Blaming oder Blame-Shifting betreiben. Ja? Ob es die Schwester ist, die beste Freundin, die keine Sätze fallen lässt wie ja, aber vielleicht wird es ja nochmal und ihr habt ja beide irgendwie auch eine Verantwortung und spiel nicht das Opfer. Ja, diese klassischen Sätze, die einfach sehr traumatisierend wirken. Also vertraut euch Menschen an, die euren Kummer schon 1000 Mal gehört haben, die euch aber so sehr lieben, dass sie ihn auch 2000 Mal hören. Ja, und einfach fragen, was brauchst du, anstatt mit gut gemeinten Ratschlägen zu kommen. Dann bin ich natürlich für sehr viel Ablenkung in Form, wenn es möglich dann ist, in Form von Sport, aber bitte kein Hochleistungssport. Man unterschätzt die körperlichen Auswirkungen, die Erschöpfung, die dieser Missbrauch mit sich bringt, sondern geht spazieren. Ja, geht spazieren, geht an die Luft, frische Luft, bringt euren Kreislauf wieder in Schwung, euren Stoffwechsel. Wenn euch nicht danach ist, großartig zu essen oder zu trinken, dann macht das nicht, zwingt euch nicht, aber sorgt im Sinne von euch, dass ihr euch zumindest so ernährt, dass nicht auch noch eine Magenerkrankung oder eine Darmerkrankung da dem zufolge ist. Und so als fünften Punkt, lass mich kurz überlegen, das waren, glaube ich, schon so die Hauptpunkte. Glaube ich, ist es, sich immer wieder zu sagen, dass es gerade so, wie es ist, diesen Ist-Zustand zu akzeptieren, dass dieser Schmerz leider dazugehört und dass wir alle durch diesen Schmerz gegangen sind, ja, inklusive dir, inklusive mir, dass wir ihn leider nicht vermeiden können, also nicht zu sehr in die Ablenkung durch andere Tätigkeiten. Das würde nur dazu führen, dass es an anderer Stelle das Trauma wieder hochkommt und vielleicht auch zu einem Zeitpunkt, wo es nicht passend ist, in Anführungszeichen. Das glaube ich, würde ich so als Notfallkit empfehlen, ja.
Ja, das sind noch die, ich glaube, auch die wichtigsten Punkte. Und vor allem, was ganz, ganz wichtig ist, ist, wie du angesprochen hast, die Ruhe und das Schlafen. Ich
Ja.
weiß, das kann nicht jeder, weil man muss einmal runterkommen. Ja, es ist ja auch eine extreme Stresssituation, da wieder runterzukommen, bedarf Zeit und Geduld. Und was ich auch selber gemerkt habe, auch privat gemerkt habe, dass diese Art Burnout-Phasen, Erschöpfungsphasen bis hin zu DFS, also dieses chronische Erschöpfung,
Ja.
es ist ganz schrecklich. Also es ist wirklich wichtig, ernährungstechnisch, wie du angesprochen hast, und auch so gut für sich zu sorgen, so gut wie möglich, ohne natürlich Druck aufzubauuen auf sich selbst. Ja. Aber man schlittert sehr, sehr schnell in so enorme chronische Erschöpfung. Zeiten rein und das ist wirklich schlimm. Also manche erholen sich da wirklich lange Zeit nicht und man darf das nicht unterschätzen und auch zudem Victim Blaming und diese Freundschaften, die dann mehr toxisch sind, als sie dir helfen, da kann man dann auch wenn es hart ist, ja, Abstand nehmen. Ja? Also es filtert sich da recht schnell die Spreu vom Weizen. Also wenn dir jemand immer wieder sagt,
Absolut, bin ich bei
du
dir,
hast
ja.
Schuld und jetzt sei doch nicht so und hör ihn doch mal an und da würde ich auch ganz, ganz viel Abstand nehmen, weil das bringt dich überhaupt nicht weiter.
Und auch diese toxische Positivität, ja, dieses
Ja.
Negieren auf anderer Ebene der Wahrnehmung und Gefühle der Betroffenen, wie das wird schon und denk nicht mehr dran und vergiss ihn und du musst loslassen und du musst dies und du musst jenes. Ich
Ja.
bin kein Fan in dieser Phase von du musst. Ja,
Genau.
alles, was du musst, ist jetzt schlafen, Ruhe haben, dich mit Menschen umgeben, die den Missbrauch verstehen und die dir den Rücken stärken und eben Fragen stellen, die angebracht sind, wie was brauchst du? Somit gibt man nicht nur Unterstützung, sondern somit trägt man auch schon unbewussten Teil zur Heilung bei, dass diese Menschen wieder ins Fühlen kommen. Ja, weil diese innere Leere und diese Abgestumpftheit des Gefühlslebens und der Emotionen sind ja auch ein Symptom, eine Nachwirkung von narzisstischem Missbrauch.
Ja, das ist auch ganz wichtig. Und wichtig ist auch, dass wenn ihr großartige Symptome habt wie Blutdruck oder es geht mir körperlich sehr, sehr schlecht, dann bitte sucht unbedingt einen Arzt auch auf. Ja, also ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, Dinge abzuklären, fachärztlich abzuklären. Ich habe immer wieder Anfragen und ich sage da auch ganz speziell, ich bei so physischen Symptomen kann man als Psychologe, Psychotherapeut oder allgemein anderer Therapeut nicht weiterhelfen, ja? Also physische Dinge immer beim Arzt auch abklären lassen.
Ganz,
Auch
ganz
ganz wichtig.
richtig, ganz wichtig. Und weil du es gerade ansprichst, die Mediziner und Ärzte, ich möchte gerne Betroffenen an der Stelle auch den Mut zusprechen, was mir immer wieder auffällt, womit sie sich wahnsinnig schwer tun, ist, sich krank schreiben zu lassen. Leute, nehmt euch raus, nehmt euch 2 Wochen raus, nehmt euch 4 Wochen raus, ja. Ich weiß, die Konsequenz, den Arbeitsplatz zu verlieren, die ist immer da. In den meisten Fällen ist sie nicht realistisch. Diese Angst kommt natürlich auch als Symptom und Nachwirkung der Angst und Panik, die man in der Beziehung erlebt hat. Und die überträgt sich natürlich auch auf andere Bereiche. Aber ich kann immer wieder nur dazu ermuntern, den Gang zum Arzt, um zum einen das abklären zu lassen, auch was du vorhin angesprochen hast, aber auch den ersten Schritt in die Selbstversorgung zu tun, sich rauszunehmen, ja, und noch kein Arbeitgeber, soweit das meiner Erfahrung entspricht und meines Wissens, hat in einer Krankmeldung eine Kündigung ausgesprochen, ja, also diese Ängste, die da mitwirken, die diese Hemmschwelle noch höher höher setzen, diesen Gang der Krankmeldung zu gehen, sind oft nicht realistisch, sondern resultieren eben aus einer ganz anderen Perspektive und aus einem ganz anderen Bereich. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, Selbstständige, nehmt euch diese Zeit, ihr braucht es.
Ganz wichtig auf alle Fälle. Das unterschreibe ich, so wie du es gesagt hast. Ich habe selber auch keine negative Erfahrung, auch im Klientenbereich nicht. Im Gegenteil, man hat ja selber so ein Gespür dafür, wie nah man Kollegen oder auch dem Chef oder der Chefin steht. Und wenn ihr da ein gutes Verhältnis habt, ich sage das auch meinen Klienten immer wieder, sprecht auch da offen über eure Situation. Ich habe einige Male die Erfahrung gemacht, dass da wirklich sogar viel Hilfe gekommen ist. Ja, das weiß man ja selber, wie man. Kann man darüber sprechen? Kann man Privates ansprechen? Steht man sich nahe?
Ja.
Gibt es da Hilfe zu erwarten? Und wenn dem so ist, dann einfach darauf zugehen und ehrlich sein. Und einige meiner Klienten sind da wirklich gut gefahren damit und haben da Hilfe erfahren. Und ich glaube, dass wir in einem Zeitalter auch leben, wo das wichtig ist, dass wir das ansprechen, weil Gewalt darf nicht immer totgeschwiegen werden.
Ganz genau, bin ich absolut bei dir. Das darf nicht totgeschwiegen werden und wir brauchen unbedingt mehr Aufklärung und mehr Wissen darüber, wie diese Gewalt sich auswirkt, was die Anzeichen davon sind, ja, natürlich auch, was die Red Flags sind. Und vor allen Dingen vielleicht auch ganz interessant, gerade für die Menschen, die dennoch weiterhin in ihrem Beruf gehen und versuchen zu funktionieren, weil eben Existenzen dann auch bedroht sind. Man darf immer nicht vergessen, dass auch ein weiterer Punkt dieser PTBS ein Symptom ist, auch die Konzentrationsfähigkeit und die Aufnahmefähigkeit. Ja? Dieser Missbrauch macht natürlich auch was mit unserem Gehirn und zwar nachweislich. Ja? Also es finden tatsächlich auch in verschiedenen Arealen unseres Gehirns Schädigungen durch diesen Missbrauch statt. Zum Beispiel der präfrontale Kortex wird durch einen beständigen Missbrauch schrumpft der. Entschuldige, der präfrontale Kortex ist dafür zuständig, dass wir aufmerksam sind, dass wir Entscheidungen treffen. Und wenn der sich in seiner Masse verkleinert, dann führt das natürlich auch dazu, dass wir nicht mehr fähig sind, konzentriert zu arbeiten oder dementsprechend auch Entscheidungen zu fällen, ja. Und deshalb darf man das eben nicht unterschätzen und sollte den Mut haben, sich da um Ruhe zu bemühen und sich einfach aus diesem ganzen Geschehen mal rauszunehmen.
Ja, das ist wirklich sehr wichtig und es ist ja auch eine hormonelle Sache. Ja, also wir leben ja in Nebenniere zum Beispiel mit dem Cortisol und mit den Gegenspielern, Hypothalamus und alles Mögliche. Also man kann da gut recherchieren. Für die es interessiert, hängt auch immer zusammen mit dieser Erschöpfung. Ja, also das macht einiges mit dem Körper. Ich kann euch da auch dann Links anhängen bei der Podcast-Folge. Da gibt es einige gute Artikel und auch Bücher dazu. Ich habe mich da viel beschäftigt mit. Also diese Erschöpfung, dass man, wie die Christina das gerade richtig gesagt hat, dass man da gleich mal so Kontra bietet, sich ausrastet, zu sich findet und sich von Anfang an die Zeit nimmt. Weil ich kann euch aus persönlicher Erfahrung sagen, wenn ihr das nicht macht, schlittert ihr schön langsam, aber ganz sicher in ein großes Burnout.
Ja, und diese Folgen sind natürlich sehr weitaus schwerer zu beheben, wenn es fortschreitend ist, wenn es nicht erkannt wird, wenn es nicht behandelt wird. Und ich glaube, an dem Punkt muss man einfach auch sagen, ihr seid immer der wichtigste Mensch in eurem Leben. Ja, was nicht mit Egoismus und über Leichen gehen und emotionslos zu sein zu vergleichen ist, sondern gerade auch, weil ich einfach sehr viele Mütter habe, ja, mit euch steht und fällt auch mitunter die Gesundheit und das Wohlergehen auch eurer Kinder in diese Verantwortung, auch wenn es sehr schwer fällt zu gehen, dass man auch den Kindern gegenüber eine Verantwortung hat zu funktionieren, lässt natürlich auch dazu verleiten, da wieder in diese Überfunktion zu gehen und die Bedürfnisse der Kinder nicht wahrzunehmen. Euch kann es nur, ihr könnt nur in Anführungszeichen gute Mütter sein, wenn ihr für euch selbst sorgt. Es gibt Möglichkeiten, es gibt Mittel, es gibt mittlerweile auch einige Therapeuten, Therapeutinnen, ja, die auf narzisstischen Missbrauch eben spezialisiert sind, die euch weiterhelfen können. Scheut euch nicht, diese Hilfe anzunehmen, nicht nur für euch, sondern eben auch für eure Kinder und auch für eure Familie. Und im weitesten Sinne natürlich auch für alle Menschen um euch rum, die ihr als Familie identifiziert. Ja, das muss ja nicht unbedingt Familie sein, es können auch Freunde sein. Ne?
Ja, auch ein ganz wichtiger Punkt. Eine letzte Frage habe ich noch an dich und ich glaube, die ist sehr, sehr wichtig, gerade für die Mütter, die frisch betroffen sind oder noch akut betroffen sind. Was sagt man denn einem Kind, warum man jetzt so Abstand haltet vom Partner? Nehmen wir mal an, das ist die Mutter, der toxische Part ist der Mann oder Ex-Mann. Was erzählst du dem Kind? Wie schützt du dein Kind?
Ja, das ist natürlich ein sehr komplexes Thema und leider nicht mit ein, zwei Sätzen zu
Ja.
beantworten. Dennoch möchte ich versuchen, so einen Impuls zu geben. Ich glaube, es ist zum einen etwas altersabhängig. Also meine Kinder damals waren 14 und 17. Mit denen konnte ich natürlich anders sprechen. Und sie darüber aufklären, warum ich mich getrennt habe und was es mit mir gemacht hat. Da ist einfach auch von dem kognitiven und der emotionalen Reife ein anderes Verständnis da, ausgereifter, wie jetzt zum Beispiel einem 3-, 4-Jährigen. Wichtig ist, dass es immer in Bedürfnissen gesprochen wird. Das können Kinder am meisten greifen. Also zum Beispiel nicht der Papa oder der Stiefpapa oder der Freund war schlecht, der hat mich böse behandelt, sondern ich habe mich sehr verletzt gefühlt, ich habe mich nicht geliebt gefühlt, es hat mir nicht gut getan, wie mit mir umgegangen wurde, ich war nicht einverstanden damit, wie der oder diejenige mit mir gesprochen hat. Das hat mich sehr traurig gemacht, das macht mich wütend, ich bin sehr müde. Ja, das sind Dinge, mit denen Kindern auch in kleinem, in jungem Alter umgehen können. Man sollte natürlich vermeiden, den Ex-Partner, gerade wenn die Kinder jung sind, schlecht zu machen. Dieses Thema kann man anders behandeln, wenn die Kinder etwas älter sind. Aber das wäre so ein von sich sprechen, über das, was mit einem gemacht hat und warum man diese Entscheidung gefällt hat, ist, glaube ich, hilfreich, grundsätzlich.
Vielen Dank. Ja, ich glaube, dass das den einen oder anderen sehr gut weiterhilft. Es ist natürlich ein, wie du sagst, sehr komplexes und sehr individuelles Thema, egal ob jetzt das Alter oder das Geschlecht der Kinder oder also es ist
Ja.
einfach die Situation auch, die man sich genauer anschauen muss. Und da wäre es wahrscheinlich sinnvoller, sich direkt bei dir zu melden, wenn man Hilfe braucht in Bezug auf emotionalen und narzisstischen Missbrauch in der Partnerschaft oder auch mit Kindern. Wie schnell kriegt man circa einen Termin bei dir, wenn es hart auf hart kommt?
Also Notfalltermine kann ich grundsätzlich, weil ich bis spät abends auch teilweise arbeite, innerhalb von 2 Tagen meistens möglich machen. Wenn die Klientinnen bereit sind, auch um 9 Uhr zu telefonieren oder um 8:30 Uhr. Also für akute Notfälle bin ich auch abends gut erreichbar. Ansonsten habe ich eine Wartezeit von circa 10 bis 14 Tagen.
Okay.
Also denke ich, ganz eine durchschnittliche
Ja.
Wartezeit. Im Vergleich zu den klassischen Psychotherapeuten, wie du sicherlich auch weißt, sind das noch kurze Wartezeiten. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich ist, aber hier gerade in Deutschland, das, was ich so rückgemeldet bekomme, weil ich natürlich auch Klientinnen in ganz Deutschland habe, die ich online betreue, sind so 3 bis 6 Monate Wartezeit auf den klassischen Therapieplatz. Und da, glaube ich, sind wir alle mit 2 Wochen noch ganz gut im Durchschnitt und das ist noch relativ
Oh ja.
zügig. Ne?
Ja, also
Ja.
in Österreich ist es sogar mehr. Also ich habe eine Bekannte, die ist
Wirklich.
Psychotherapeutin, die hat jetzt 8 bis 12 Monate schon Wartezeit.
Oh.
Also da ist es wirklich enorm. Aber mir ist es auch so. Also ich habe wöchentlich Notfalltermine frei. Ich arbeite auch bis 22 Uhr. Und ich mache das auch so, weil wenn's, ich weiß selber, wie das ist, wenn man ganz dringend jemand braucht, dann hat
Ja.
man einfach keine Zeit zu warten. Man braucht Hilfe, man will gehört werden, man braucht diese Sicherheit und deswegen mache ich das wie du, ich biete das auch so an. Grundsätzlich ist es aber wirklich so in Österreich, dass die Wartezeit extrem lang ist und bei uns ist es auch so, ich glaube, bei euch wird ja relativ viel auch von der Krankenkasse übernommen. In
Ja.
Österreich ist das nicht so viel der Fall. Also bei uns ist relativ viel privat, gerade in dem Thema.
Das
Leider.
ist bei uns, das ist bei uns leider auch nicht anders. Und auch an
Okay.
deiner Situation und was du gerade erzählt hast, merkt man einfach, wie dringend und wie wichtig es ist, dass wir für diese Mental Health Issues, ja, für diese
Ja.
psychische Genesung Therapieplätze brauchen. Da muss auch grundsätzlich am System reformiert werden, um Betroffenen, ja, die Möglichkeit zu geben, zu heilen und an so einen Platz zu bekommen. Also es ist ganz, ganz schlimm, wenn Menschen nicht geholfen wird aufgrund eines dysfunktionalen Gesundheitssystems, ja, das einfach Defizite aufweist und was Corona bedingt sich nochmal verdeutlicht hat und somit leider auch geschlimmert hat. Ne? Hast du wahrscheinlich genau dieselbe Erfahrung gemacht, dass gerade während Corona das nochmal sehr deutlich und sehr sichtbar auch anhand von Zahlen gemacht worden ist. Wenn ich mal an die BKA-Studie, also vom Bundeskriminalamt, die Studie 2020 kurz aufgreifen darf, jede dritte Frau ist von häuslicher Gewalt betroffen, ne? Und häusliche Gewalt hat natürlich viele Formen, psychische, soziale, ökonomische, körperliche Gewalt. Dann bräuchten wir auch für jede dritte Frau einen Therapieplatz, den das System einfach so per se nicht hergibt.
So ist es, ja. So ist es. Und das ist das Erschreckende. Wir haben damals noch im Verein gearbeitet. Ich hatte ja jetzt mit einem guten Freund von mir, der auch betroffen war, einen Verein, den wir leider stilllegen mussten, weil einfach absolut keine Hilfe für uns kam. Und wir haben da so deutlich gesehen, wie viele Menschen Hilfe brauchen. Nur wir konnten das gar nicht managen. Ja, es waren so viele Anfragen. Wir hätten neben dem Vollzeitjob, wir hätten noch einen Vollzeitjob machen müssen, um das Herr zu werden. Und das Problem ist einfach auch, dass wenn du dich an Ämter wendest oder wenn du dich an öffentliche Stellen wendest, dass einfach gar nicht dieser Bedarf gesehen wird, der da herrscht. Ja, das ist leider das Traurige, dass da überhaupt keine Hilfe kommt oder dass man auch gesagt bekommt, ja, das ist mag sein, aber es ist keine körperliche Gewalt. Und das ist der Punkt, der mich selber manchmal so wütend macht, ja, dass das nicht gleichgestellt wird, dass Gewalt Gewalt ist und dass man hergeht und sagt, naja, es ist weder sexualisierte Gewalt noch physische Gewalt, von dem her kann es ja nicht so schlimm sein.
Ja, ich weiß ganz genau, wovon du redest. Ich kann auch diese Wut unheimlich nachempfinden, die mir auch immer wieder begegnet. Natürlich auch an den Schnittstellen, wie, ich weiß nicht, ob du es wusstest, ich berate auch etwas auf der juristischen und rechtlichen Seite, was im Laufe der Jahre einfach als Bereich dazugekommen ist. Ich konnte mich gar nicht dagegen wehren, ja, in hochstrittigen Sorgerechts- und Umgangsrechtsverfahren, dass ich immer wieder bemerke, wie sehr auch die Aufklärung nicht nur die Aufklärung, viel schlimmer, wie sehr auch diese seelische Gewalt an Ämtern, von Ämtern verharmlost wird, ob das jetzt Jugendämter sind oder die Caritas, also so Anlaufstellen, die man Frauen kostenlos anbietet. Es gibt natürlich auch Menschen, die aufgeklärt sind, das ist aber leider eher die Seltenheit. Ja, und daher kann ich diese Wut, von der du sprichst, unheimlich nachempfinden, wie sehr man Energie darauf setzt, diesen Menschen zu erklären, hört zu. Und es ist so eine Seele heilt halt einfach nicht wie ein Knochenbruch. Ja, das muss man in dem Punkt ganz klar sagen. Das ist oft sehr viel schwieriger. Du weißt gar nicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe ganz oft Klientinnen, die sagen, ich wünschte, er hätte mich geschlagen, dann wüsste ich, wo es weh tut.
Ja, ganz genau.
Das ist eine Ohrfeige, vergisst man schnell, in Anführungszeichen. Natürlich hinterlässt auch beständige körperliche Gewalt und Missbrauch Folgen in der Seele. Man darf aber nicht vergessen, dass die seelische Gewalt nicht nur in der Seele haftet, sondern zugleich sich natürlich auch somatisch merkbar macht. Ja, das ist dann die Psychosomatik. Und das unterschätzen und leider verharmlosen das auch sehr viele.
Ganz genau, das ist der Punkt. Und für die Worte danke ich dir nochmal speziell, weil das ist so, so wichtig, ja, dass viele gar nicht begreifen und verstehen, wie weit das dann in diese Somatik reingeht und wie weit das Leben beeinträchtigt. Auch das zukünftige Leben, das ist ja mit einer Akutsituation nicht getan. Das zieht sich ja Monate und Jahre, vielleicht das ganze Leben. Das ist einfach schwerer Missbrauch und es wird so abgetan, nicht ernst genommen bei diversen Ämtern, wie du richtig sagst, ja. Also ich habe das im Klienten Kreis und auch im Bekanntenkreis selber, das zieht sich seit Jahren und diese Menschen werden nicht ernst genommen. Die erleben schreckliche Dinge, die sind schon lang getrennt oder geschieden und trotzdem gibt dieser toxische Part nicht auf, macht ihnen das Leben schwer. Sie werden auch bei der Polizei nicht ernst genommen. Ja? Natürlich, ich möchte vorweg sagen, dass nicht jedes Amt so ist und nicht jede Gottes Willen, es gibt sehr, sehr kompetente Menschen, ja, und es gibt sehr, sehr gute Polizisten und Juristen und Ärzte, aber es gibt halt so wie in jedem Bereich leider Gottes auch Menschen, die das schlimmer machen, um das jetzt harmlos auszudrücken, ja, also
Das
die
stimmt.
wirklich gegenarbeiten.
Ja, da stimme ich dir absolut zu. Und man kämpft dann als Therapeutin ja nicht nur also gegen dieses Sehen und gegen diese Missstände in der Beziehung von der Klientin persönlich, sondern man
Ja.
kämpft dann auch im Außen, ja, sei es die
Genau.
eigene Familie, weiter auf die Ämter oder. Dann auch noch da, ja, es fühlt sich einfach manchmal an wie gegen Windmühlen.
Ja, ganz
Und
genau.
das ist natürlich energieraubend, kräfteraubend und es ist leider auch immer wieder sehr traurig mitzuerleben, welche Folgen das hat und wie du schon gesagt hast, wie das das ganze Leben beeinflusst.
Ja, ganz genau. Und deswegen, um zum Abschluss zu kommen, würde ich sagen, alle, die betroffen sind, die das jetzt hören, die sich noch keine Hilfe nehmen haben getraut, die sich nicht drüber trauen, professionelle Hilfe anzunehmen, springt da über euren Schatten und macht das. Nehmt euch Hilfe, bucht euch wo eine gute Beratung, schaut's drauf. Also das ist auch immer ganz wichtig, worauf schaue ich, wenn ich mir Hilfe nehme. Schaut's auf jemanden, der das durchgemacht hat. Das ist ganz wichtig, wenn jemand so wie die Christina oder ich betroffen waren. Wir fühlen das mit euch. Wir haben das selber durch. Wir konnten daraus. Wir haben Erfahrungen. Wir haben Ausbildungen. Es ist ganz wichtig, dass man auf sowas achtet. Ich habe die Erfahrung, das ist irgendwo der wichtigste Punkt. Man kann natürlich das Glück haben, zu jemandem kommen, der so empathisch ist, der einem professionell weiterhelfen kann. Aber im Normalfall ist das, was mir Klienten erzählen, einfach, dass sie sagen, okay, ich war bei dem und dem Therapeuten, aber ich kam da einfach nicht weiter, weil da wurde einfach nur stur ein Schema runtergearbeitet, aber nicht auf mich eingegangen. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, dass man sich wirklich jemand sucht, der zu einem passt, A, und B, dass derjenige da so viel Erfahrung hat, dass er euch da gut und sicher rausholen kann oder
Ja,
unterstützen kann, den Weg rauszugehen.
stimme ich dir zu 100% zu, wie du auch schon erwähnt hast, auch viele meiner Klientinnen waren vorher in der klassischen Psychotherapie. Und sind nach Jahren gekommen und haben gesagt, es hat ihnen letztendlich nichts gebracht. Ja, auch da gibt es natürlich Red Flags, ja, wenn man auf der Suche nach Therapeuten oder Therapeutinnen ist, worauf man achten kann. Und wie du es einfach schon so ganz glasklar und völlig on point gebracht hast, jemand, der das miterlebt hat, der die Gefühle, Gedanken, Zweifel, Ängste, Zustände kennt, die ein Opfer durch so einen Missbrauch durchlebt, hat natürlich noch mal einen ganz anderen Zugang und ein Verständnis für jemanden, der das aus der Theorie, aus seinem Studium oder aus Büchern gelernt hat.
Genau.
Ich sage dann immer irgendwie Street Smart schlägt Book Smart immer, gerade
Ja.
in Bezug auf diese Thematik. Und ich möchte auch keinem Psychotherapeuten oder Psychotherapeutin absprechen, dass sie narzisstischen Missbrauch nicht erkennt. Dennoch, meiner Erfahrung nach, sind es die wenigsten, weil natürlich der Mythos auch sehr groß ist oder weit verbreitet, dass es ein Studium braucht, um diesen narzisstischen Missbrauch zu diagnostizieren oder zu identifizieren.
Ja.
Aber ganz ehrlich, Leute, dazu braucht es kein Studium, um psychische Gewalt zu erkennen. Gibt es auch eine ganz tolle Studie darüber, dass man festgestellt hat, dass ehemalige Missbrauchsopfer von narzisstischem und psychopathischem Missbrauch sehr viel expliziter und sehr viel detaillierter diese Diagnosemerkmale beschreiben können im Erlebten, wie jetzt jemand, der vielleicht Psychologie studiert hat und mit diesen Punkten in der Praxis gar nicht so wirklich in Berührung gekommen ist. Das muss man auch ganz klar dazu sagen, ne?
Ja, ganz genau. Das sind ganz ehrliche und direkte Worte, die ich genauso unterschreibe. Ich kann mich erinnern, einer meiner Mentoren und ich glaube sogar ein Studienleiter von mir hat mal gesagt, weißt du, das Wichtigste ist, dass du jemanden hilfst, der das durchgemacht hat, was du schon hinter dir hast, weil du setzt ja zum Beispiel, er hat damals gesagt, er hatte einen Koksabhängigen und hat den ausgebildet damals zu jemandem, der jetzt in einer Leitstelle sitzt für Drogenabhängige. Ja. Er hat gesagt, genau der versteht die Ängste, Sorgen und der versteht die Problematik von diesen Menschen. Er selber hat das nie durchgemacht. Er könnte den Menschen nie so gut helfen wie der, der schon mal betroffen war. Und das hat mir damals so die Augen geöffnet. dass ich mich dem Thema eigentlich dann wirklich vollständig gewidmet habe und er hat recht behalten, ja. Also jemand, der das nicht durch hat, der kann das nicht so authentisch nachvollziehen und der kann sicher, der weiter kennt auch diese Belastungen nicht, ja. Also da, alles, was du dir theoretisch aneignest, wie du richtig gesagt hast, ist schön und gut und hilfreich, aber bei Weitem nicht so, wie du es praktisch auch weißt.
Ja, und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass alle Frauen, natürlich auch Männer, ja, die den Mut haben, sich Hilfe zu holen, nicht nur sich heilen, sondern natürlich auch ein Stück weit ein Generationstrauma, ein Generationskonflikt und ein System mit ihrer Stimme brechen. Nicht nur, weil sie sich selbst heilen, sondern auch natürlich ihr Wissen, ne, dann auch im Außen anwenden. Ja, das heißt,
ganz genau.
Sie geben diese Red Flags und ihr Wissen weiter, im besten Fall an die Kinder, an die Töchter. Nicht nur natürlich an die Töchter, ja, aber wir müssen einfach auch ganz klar sagen, dass von dieser Art von Gewalt mehr Frauen betroffen sind wie Männer, ohne dass diese Gewalt kleinreden zu wollen. Aber diese Stimme erheben und darüber sprechen und gesehen und gehört werden, trägt einfach auch zu einer kollektiven Heilung bei und zu dieser Social Awareness über das Thema. Und das, finde ich, ist auch ein ganz ein wichtiger Punkt, dass man da sich bewusst macht, wie viel man zur Heilung beiträgt und zur Aufklärung.
Ganz genau, du sagst das. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, es ist einfach an der Zeit, dass man mit diesem Tabuthema bricht, dass man da ganz offen drüber spricht, wie bei vielen anderen Themen auch, die so wahnsinnig wichtig sind. Und dass man da zusammenhaltet und das Wissen einfach weiterträgt und dieses diese globale Heilung einfach voranschreitet. Ja. Ich bedanke mich auf alle Fälle für deine Zeit. Ich hoffe, dass wir nochmal die Chance haben auf eine weitere Podcast-Folge. Und ich würde sagen, ich verlinke alles in der Podcast-Folgenbox sozusagen von dir. Es darf sich jeder bei dir melden.
Gerne. Ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Einladung. Ich danke dir sehr auch für deine Zeit, dass du mir die Chance gegeben hast, über meine Arbeit zu sprechen und auch, dass wir als Kolleginnen uns die Möglichkeit gegeben haben, da auszutauschen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir das demnächst bald wieder machen.
Ich würde mich auch sehr freuen. Danke nochmal für deine Zeit und wir hören uns auf alle Fälle, liebe Christina.
Wir hören uns.
Dankeschön.
Schönen
ja?
Tag noch. Tschüss,
dir auch. Tschüss, Baba.
Tschüss, Baba.
Meine Lieben, das war die Podcast-Folge mit der lieben Christina. Ich habe mich so sehr gefreut. Es war für mich ein extrem aufschlussreiches und schönes Gespräch. Eine tolle Folge und ich glaube auch, dass es viel für viele von euch gute Inputs gibt und die Christine euch auch sicher bei dem einen oder anderen Punkt gut abholen konnte. Ich werde auf alle Fälle ihre Seite verlinken, sodass ihr Zugriff darauf habt, falls ihr einen Termin mit ihr ausmachen wollt. Sie ist spezialisiert auf Partnerschaften mit narzisstischer Gewalt oder mit emotionalen Missbrauchs-Background. Also wenn, da seid ihr auf alle Fälle richtig und in furchtbar guten Händen. Das war die Sonntagsfolge zu diesem Thema, eben posttraumatische Belastungsstörung als Folge Depression. Wie gehe ich damit um, wenn ich aus so einer Partnerschaft ganz, ganz frisch rauskomme, quasi das Notfallkit und vieles mehr. Und ich freue mich, dass ihr dabei wart und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Und ich freue mich auch immer, wenn sich jemand meldet mit einem interessanten Thema oder mit seiner Geschichte. Ihr könnt gerne bei mir eine Podcast-Folge aufnehmen oder mit mir aufnehmen. Und natürlich freue ich mich auch über schriftliche Anfragen von euch. Das heißt, wenn ihr einen Blogpost starten wollt, wenn ihr einen Blogartikel habt für mich, den ich für euch veröffentlichen darf, gerne auch anonym, dann schreibt mir das auch. Es kommt demnächst meine neue Website online mit den neuen Blog-Einträgen und Blogartikel. Sprich, wenn ihr eure Geschichte mir schriftlich schickt mit der Einverständnis, dass ich sie gerne auch anonym auf meinen Blog setzen darf, dann haut in die Tasten, schreibt und ich veröffentliche das sehr, sehr gerne, wenn ihr möchtet, mit Namen oder eben anonym. Ich kann euch auch gern verlinken, wenn ihr ein Instagram-Profil habt
oder was immer, kann ich das gerne dazu schreiben. Also ich freue mich da immer drüber, kann immer ein bisschen dauern, bis ich es beantworten kann, da ich relativ viele Nachrichten bekomme oder auch E-Mails. Also da bitte um etwas Geduld und Verständnis. So, genug gelabert. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen, lesen und hören. Alles Liebe, eure Karin.